Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblings-Skisprung-Podcast 200 Inside Ski Jumping. Wie immer ist an meiner Seite die Anna.
Hallo.
Und wie immer bin ich die Sonja. Ja, so, mitten in der Saison. Ein Highlight liegt hinter uns, ein Highlight liegt vor uns.
Ja.
Ich denke, wir müssen über ein paar Sachen reden heute.
Oh ja, es ist ziemlich viel passiert in den letzten Wochen, würde ich sagen.
Mhm.
Es ist auch ein bisschen was Kurioses. Also es ist wirklich alles dabei gewesen, glaube ich.
Es war alles dabei. Ja, kurios trifft es auf jeden Fall sehr, sehr gut, aber da kommen wir dann gleich dazu. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal aus rein sportlicher Sicht an, was wir erlebt haben, insbesondere natürlich bei der Skiflug-Weltmeisterschaft, die wir jetzt kürzlich hatten, in Oberstdorf mal wieder.
Ja, genau. Ja, wie sollte es anders sein? Da konnte natürlich unser Dominator, wie sie ihn ja so schön nennen, natürlich wieder alles geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war wirklich, ja, man konnte sich eigentlich schon denken, wie es letztendlich ausgeht. Es war schon immer so, dass Domen Preutz Ski geflogen ist wie im Bilderbuch. Oder nicht mal wie im Bilderbuch. Er hat ja manchmal schon ziemlich spektakuläre Sprünge gehabt und ist bis sonst wohin gesprungen. Aber jetzt, wo er auch im Skispringen so mega gut ist, dachte man nur, oh mein Gott, was wird das wohl beim Skifliegen?
Und es kam dann auch genau so.
Richtig.
Ja, also mit natürlich, wie ich glaube, es hat auch kein anderer jetzt großartig eine andere Erwartungshaltung gehabt. Mit deutlichem Abstand vor Marius Lindwig und René Caído der Weltmeister geworden. Souverän abgeliefert. Man kann eigentlich gar nicht, also wo ist das Ende dieser Erfolgswelle?
Ja, ich glaube, das gibt's nicht, dieses Ende. Das ist nicht existent einfach. Es geht einfach so weiter. Auch im Hinblick auf Olympia, glaube ich, kann man sich seins schon denken. Und ja, mit letztendlich, also beim Skifliegen, die Leute, die es nicht wissen, die Zuhörer, die es nicht wissen, bei der Skiflug-WM gibt es 4 Durchgänge.
Genau.
Tag 1, erster und zweiter Durchgang und Tag 2, dritter und vierter Durchgang. Und letztendlich, nach 4 Durchgängen, hat Domen an die 60 Punkte Vorsprung gehabt vor Marius Lindwig.
Ja.
Das ist wirklich,
das ist Wahnsinn.
Das ist gigantisch. Also nach Tag 1 war eigentlich schon klar, dass da fast nichts mehr passieren kann, weil er so einen Riesenvorsprung hatte, dass eigentlich schon klar war, okay, ein Sturz könnte ihn vielleicht noch in irgendeiner Weise aufhalten, was man ihm natürlich absolut gar nicht wünscht.
Nein.
Aber sonst war schon nach Tag 1 eigentlich klar, der Vorsprung ist so groß. Da können sich nur die hinten dran so ein bisschen duellieren. Aber vorne, erster Platz ist safe, ist gesichert. Macht ihr hinten dran, was ihr wollt.
Vor allen Dingen, wenn man sich halt auch überlegt, dass er teilweise, also im Vergleich zur Konkurrenz, was für Bedingungen er hatte. Also wenn wir uns den Einsprung anschauen, alle anderen springen ihn von Gate 23 und er springt ihn von Gate 17, das sind 6 Gates Unterschied. Dass das überhaupt jemals möglich sein würde, das hätte man nie gedacht. Und trotzdem ist er an diesem Durchgang Zweiter geworden. Marius Lindwig ist Erster geworden in dem Durchgang. Aber nur sehr knapp, wohlgemerkt. Also, es ist einfach ein völlig anderes Level momentan.
Ja, genau. Und wenn man dann überlegt, dass immer 2 Luken mindestens runtergegangen wird für ihn, und er springt trotzdem einfach auf dem Niveau wie andere mit 2 Luken oder 3 Luken mehr. Das ist wirklich eine komplett andere Welt. Und wie willst du einen Domen Preutz beim Skifliegen aufhalten? Das kannst du eigentlich nicht. Du kannst ihn schon fast beim Skispringen nicht aufhalten. Beim Skifliegen ist es kaum möglich.
Ja.
Außer.
Also es ist wirklich, außer er hält sich selber auf. Oder wie auch immer. Ja, klar, natürlich. Es ist das große Thema. Auch wir werden es natürlich besprechen oder müssen das Ganze besprechen. Weil es hat natürlich den Teamwettkampf überschattet wie nichts anderes in den letzten Jahren, glaube ich. Also abgesehen jetzt hier von unserer letztjährigen komischen Anzugsgeschichte. Diese Kuriosität, dass plötzlich hinter Marius Lindwig, der auf dem Balken sitzt, da 2 Ski runterrutschen und du denkst, was ist denn jetzt passiert? Ja. ich dachte zuerst, einer der Vorspringer, die sich ja oben immer auch reservehaft befinden, hätte versehentlich seinen Ski irgendwie fallen gelassen.
Ja, genau. Und dann hieß es ja schon, ja, es ist von Sladner, aber ich glaube, Hanni hatte dann gesagt, es ist aber mit den offiziellen Sponsoren drauf. Und da war es schon so, okay, die Vorspringer haben keine offiziellen Sponsoren drauf. Das muss, so wie es aussieht, wirklich ein Ski oder Skier waren es. Man dachte ja zuerst, es wäre einer, aber es waren ja letztendlich beide. Es muss wirklich von jemand Offiziellem, also von einem Athleten sein.
Ja.
Und dann hat man Domen Preutz oben gesehen, der aber irgendwie für mich so ruhig war irgendwie. Er hat zwar diskutiert, aber er war so, also für mich hat es nicht so ausgesehen, als ob er jetzt derjenige gewesen wäre, dessen Ski sich ja auch selbstständig gemacht hat, oder?
Ich dachte erst auch nicht. Ich dachte, er ist genauso wie wir alle erstmal erstaunt und denkt, was ist denn jetzt los? Aber dass es ihn selber betrifft, hat vielleicht auch tatsächlich einen Moment gedauert, bis er selber verstanden hat, dass es seine eigenen sind.
Ja, das kann sein.
Und dann kamen ja dann auch schon recht zügig die Kamerabilder, die gezeigt haben, dass eben unten die Betreuer da einer schon losspurtet und den Ersatzski nach oben bringt.
Ja.
Und damit dann, war ja dann auch, ja.
Das hat ja dann leider nicht mehr gereicht für ihn. Dann.
Ja, das ist, also, man saß fassungslos, also ich persönlich saß fassungslos vorm Fernsehen und dachte, das ist doch nicht die Möglichkeit, was hier gerade passiert. Wie kann das denn eigentlich sein? Es ist so ein bisschen unklar, was ist denn eigentlich passiert. Also ich glaube, allgemein hat man sich jetzt darauf geeinigt, dass er diesen Ski irgendwo angelehnt hat, wo er nicht hätte stehen sollen. Und dann ist er halt ist zur Kontrolle gegangen und dann ist das entweder von alleine umgerutscht oder irgendeiner sagt, er hätte gesehen, dass jemand einen Regenschirm dagegen gedopst hätte. Und dann wäre der Ski halt umgefallen.
Ja, schwierig zu sagen. Also die Bedingungen waren ja an dem Tag auch schwierig. Es hat ja sehr, sehr geschneit. Also es war ja auch sehr eisig. Er hat ja dann gesagt, er hätte das am Tag vorher, hätte er es auch so gemacht. Also es hieß letztendlich, es gab zwei Möglichkeiten, die Skier abzustellen. Einmal in so eine Vorrichtung, die es gibt, oder einem FIS-Mitarbeiter in die Hand zu drücken. Domen hat sich aber dazu entschieden, das Ganze gegen eine Wand oder so zu stellen. Und das hätte er wohl einen Tag vorher auch schon gemacht. Und da wäre es gut gegangen. Ja, am Tag vorher hat es auch nicht geschneit oder es war nicht so eisig. Und dann hat er es an dem Tag nochmal gemacht, wo es so geschneit hat. Und dann, ja, wie es letztendlich war, kann man nicht so ganz nachvollziehen. Aber so wie es aussieht, also eine Möglichkeit ist, dass sie dann halt durch den Schnee halt weggeschlittert sind. Einfach.
Ja.
Ja.
Dann
waren sie weg. Und dann hat ein Domen da oben gestanden und musste zuerst mal gucken, ob er wieder Skier bekommt. Und dann hat er auch Skier bekommen, aber die Bedingungen waren dann wohl so schlecht, dass gesagt wurde, nee, wir müssen uns sputen und das war jetzt zu spät und du darfst jetzt nicht mehr springen.
Ja. Also ich muss ehrlich sagen, er tat mir schon wirklich wahnsinnig leid.
Ja.
So, weil es hat auch, die Kamera hat auch straight drauf gehalten und du denkst dir so,
das war so.
Oh Mann, das muss doch jetzt auch nicht sein, ne? Also.
Nee.
Ich weiß es nicht. Ich habe mir natürlich dann auch so im Nachgang, wie ich das immer so mache, mir dann auch mal so ein bisschen geguckt, wie ist die Diskussion auf Social Media zu der ganzen Thematik. Mhm. Es gab natürlich sofort wieder ganz, ganz viele Leute, die behauptet hätten, es wäre Absicht gewesen.
Oh, bitte.
Ganz viel. Also die Deutschen, wer auch immer jetzt als die Deutschen gemeint sind, weiß ich nicht, die hätten also aus reiner, aus Neid gegenüber ihm, hätten sie jetzt da seine Ski da irgendwie manipuliert oder runtergeschubst oder sowas. Die anderen sagen ja selber schuld, hätte sie die halt irgendwo hingestellt, wo sie sie hin hätte stellen dürfen. Die nächsten haben gesagt, und ehrlich gesagt zähle ich mich auch dazu, hätten gesagt, mein Gott, es ist halt jetzt passiert, es hat nicht absichtlich gemacht, wo ist jetzt das Problem, lass ihn doch springen. Hm. Was ist deine Meinung?
Also, ich finde es schon fahrlässig von ihm, muss ich sagen. Weil es ist wirklich so, dass er mehrere Möglichkeiten gehabt hätte, die Shia abzustellen, dass er es dann so gemacht hat, finde ich schon ein bisschen fahrlässig. Was ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, wieso man nicht noch mal hat springen lassen. Weil ja, wir hatten schon mal die Situation, dass ein Ryo Kobayashi seine Startnummer vergessen hatte. Da wurde auch gesprintet ohne Ende, um ihm diese Startnummer zu bringen. Und er durfte starten. Wieso wird bei ihm da jetzt so ein Aufriss gemacht? Klar, Fahrlässigkeit in dem Sinne, es hätte irgendwas passieren können, es hätte Marius Lindwig hätte anfahren können und diese Skier wären gekommen, das wäre wirklich fatal gewesen.
Ja.
Aber ganz klar, und das finde ich ganz, ganz schlimm, ihm zu unterstellen, dass er das extra gemacht hat, finde ich wirklich, uff, muss ich mich zurückhalten. Weil das ist auf gar keinen Fall. Und auch, dass die Deutschen da irgendwie was manipulieren um Neid, nee. Also das ist, das finde ich immer so extrem einfach. Also können wir mal bei den Fakten bleiben, wieso solche Behauptungen aufstellen, die einfach überhaupt gar keine Grundlage haben irgendwie.
Ja, das frage ich mich sowieso auch, warum das so ist, warum da immer so viel Hass dann damit drin steckt in der Sache.
Ja.
Gut, ist leider so. Also ich konnte auch gar nicht verstehen, warum sie ihn nicht nochmal haben springen lassen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass da 10 Minuten vergangen sind seit dem vorletzten Springer sozusagen, sondern das waren doch auch nur, also ich sag mal, wenn er auf dem Balken gesessen hätte und es wäre Wind gewesen, hätte er auch irgendwie 1,5 Minuten oder irgendwas da nochmal. Wem hätte es denn wehgetan, ne? Also das ist ja so die Frage, wer hätte denn jetzt einen Nachteil gehabt, wenn man gesagt hätte, komm Junge, du kriegst vielleicht von mir aus trotzdem eine gelbe Karte dafür, dass du da jetzt da so schusselig warst und da fahrlässig warst, aber es ist ja immerhin auch eine Weltmeisterschaft, das dürfen wir ja nicht vergessen, richtig. Ja. Und wir lassen dich aber trotzdem springen, weil es geht am Ende um den Sport und nicht darum, ob irgendeiner jetzt seine Ski weiter nach links oder nach rechts gestellt hat.
Ja.
Finde ich schade. Fall.
Ja, vor allem ist Slowenien einfach der Favorit schlechthin gewesen für die Goldmedaille einfach, weil sie einfach eine Skiflugnation sind. Und mit dem nicht gewerteten Sprung haben sie halt alle Medaillenhoffnungen ad acta legen können. Und das finde ich halt so, ja, Deutschland ist dann Vierter geworden und ich dachte mir so, ja, gut, aber das ist ja schön für euch, ja, aber das genau. Eigentlich nicht. Also, weißt du, es ist irgendwie so eine Verzerrung einfach in dem Moment gewesen, weil du weißt eigentlich muss Slowenien da vorne sein. Das ist einfach, es hat irgendwie nicht gepasst, es hat irgendwie so einen faden Beigeschmack gehabt, dass man ihn jetzt hat nicht springen lassen und dann auch dieses ganze Drumherum mit Timi Seitz, der dann im zweiten Durchgang eigentlich starten wollte und dann doch nicht gestartet ist, weil er dachte, sie wären komplett raus, weil das war so viel Chaos einfach. Das kann man ja alles gar nicht in Worte fassen, was für ein Chaos das ist. Und du sitzt vorm Fernsehen und denkst nur so, was passiert hier gerade?
Ich wollte eigentlich in der Pause 10 Minuten Bubu machen.
das hat nicht funktioniert.
Und habe mich aufgeregt. Ja, total. Also kann ich auch nicht. Und es tat mir dann auch leid um Tim. Also ich dachte tatsächlich, als Timi Seitz vom wieder raus ist und doch nicht gesprungen ist, wieder hochgegangen ist, dachte ich, es ist sozusagen ein Mannschaftsprotest.
Ja.
Das, weil sie es auch nicht cool finden, so. Richtig. Hat sich ja dann recht schnell aufgeklärt, dass er dachte, sie dürfen nicht mehr und sie wären disqualifiziert. Dann ist er ja wieder hingerannt. Ich meine, am Ende kam ein Sprung mit 197 Metern raus. Angesichts der Umstände ist das nicht schlecht, aber wir wissen alle, dass Timi Seitz mit großer Wahrscheinlichkeit weitergesprungen wäre. Ja. Insofern kann man jetzt natürlich nicht so gut sagen, auf welchem Platz wären sie gelandet, aber eine Medaille wäre auf alle Fälle drin gewesen.
Also so. unter normalen Umständen wären Timi Seitz auf jeden Fall viel weiter gesprungen. Aber dieses ganze Hin und Her mit wieder Skia aus, hochgehen, dann doch, du darfst ja doch springen, wieder runtergehen. Der ist ja komplett aus seiner Konzentration raus, aus seinem Fokus raus, aus allem raus. Also, dass er da doch 197 Meter letztendlich gesprungen ist. Chapeau dafür, dass es so viel Chaos einfach gab. Und ich bin mir ziemlich sicher, unter normalen Umständen wären die Slowenen Weltmeister geworden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Das hätte zumindest, haben sie gute Chancen gehabt.
Ja.
Ja, gut, okay, die Japaner waren wirklich auch sehr gut unterwegs, muss man sagen. Aber sie hätten auf jeden Fall, wären sie vorne mit dabei gewesen, das ist klar. Ich finde auch tatsächlich, ist ein bisschen, schon fragwürdig, dass die FIS diesen, es war ja Heckmeck am Ende, ne? Also ein Riesenaufruhr, der ja auch die Springer belastet, dass man das beim Skifliegen so hat sich auswachsen lassen. Weil dann sitzt da ein, also ich meine, Domen ist ja dann auch im zweiten Durchgang gesprungen. Und dann sitzen die da und sind mit den Nerven runter in dem Moment. Also das kann ich hätte nicht in Dumpritz Haut strecken wollen an dem Tag, ja. Profi hin oder her, so. Und dann sollst du aber trotzdem von einer Flugschanze nochmal runterspringen.
Ja.
Also, was, ich meine, Gott sei Dank, es ist nichts passiert, aber ich habe mir dann schon gedacht, ey, eigentlich ist das auch uncool, den Jungen jetzt da sich wieder auf den Balken setzen zu lassen, muss ich ehrlich mal so sagen, ne?
Ja, ist so. Vor allem halt, was wir vorhin schon gesagt haben, die ganze Zeit Fokus der Kameras zu sein. Die Kamera wurde ständig auf ihn gerichtet. Fand ich einfach, man hätte ihn einfach in Ruhe lassen sollen. Er hätte sich einfach in Ecken setzen sollen oder können. Aber die Kamera wurde ständig auf ihn gehalten, gefühlt bei jedem, keine Ahnung, wenn es wieder hochgegangen ist in den Turm, hast du nicht jemand anderen gesehen, den sie gezeigt haben, sondern sie haben gefühlt immer Domen gezeigt.
Ja.
Wie schlimm ist das eigentlich? Also wie, was für eine beschissene Situation und Drucksituation das halt auch für so jemanden ist. Nicht nur, dass er dann in dem Moment gedacht hat, oh mein Gott, was habe ich da bitte oder was ist da bitte passiert, sondern er hat ja auch, es war ein Teamspringen. Wir wissen, wie die Athleten, wie viel Druck auf denen lastet, weil es halt ein Teamspringen ist. Du springst ja nicht für dich alleine, du springst für weitere drei Leute. Ne?
Genau.
Und dann zu wissen, okay, ich habe es jetzt nicht nur für mich vermasselt, sage ich jetzt mal, sondern es ist auch für drei weitere Leute vermasselt und damit klarzukommen halt auch. Also ich finde, das war wirklich uncool. Das hat mir wirklich leid getan für ihn. Und ja, wie du sagst, Gott sei Dank ist nichts passiert. Er ist trotzdem auf 228 Meter gesprungen, 228,5. Den halben Meter will ich natürlich nicht unterschlagen, aber trotzdem hätte auch ganz anders ausgehen können, ja.
Ja, absolut. Und wieder mit deutlich weniger Anlauf, ne?
Genau.
Ja gut, zu den anderen im letzten hat dann ein Gate, aber teilweise halt eben auch mehr Gates im Gesamtdurchgang.
Ja,
das hat natürlich auch diese ganze Situation, also sie haben dann auch Protest eingelegt, die Slowenen, der wurde ja dann in dem Moment auch abgewiesen. Finde ich auch immer so ein bisschen, also wie schnell die FIS dann immer dabei ist, Proteste abzulehnen, wo ich mir denke, also dauert das nicht länger als 10 Minuten, den Sachverhalt aufzuklären?
Ja.
Ich weiß nicht, aber ich, keine Ahnung. Ich denke mir halt immer so, lass doch in Ruhe jetzt mal darüber das alles sich mal anschauen und nicht so hoppla hopp Entscheidungen treffen.
Ja, das ist immer viel zu schnell. Und dann wird halt eine Meinung zugelassen und das war's. Also es werden sich nicht nochmal verschiedene Perspektiven angeschaut. Ne? Also es hat jetzt einen FIS-Mitarbeiter gegebenenfalls gesagt, ja gut, aber der hat das dahingestellt und das ist runtergerutscht. Aber vielleicht hätte ein anderer gesagt, nee, da ist wirklich jemand dagegen gekommen. Also ich habe es ja gesehen, aber das wird sich alles gar nicht angehört, sondern eine Stimme zählt und das wird dann halt einfach als die Lösung letztendlich genommen. Und das, klar, die haben auch keine Zeit letztendlich, aber vielleicht muss man sich die Zeit dann halt auch einfach irgendwie nehmen. Also klar, wenn auch noch der Wind oder beziehungsweise das Wetter nicht gut ist, wie wollen sie sich die Zeit nehmen? Aber es muss irgendwie anders gemacht werden, weil du kannst eigentlich schon bei jedem Protest sagen, wird sowieso abgelehnt. Wo haben wir gerade jetzt so in den letzten Jahren, wo haben wir mal gehabt, dass ein Protest gegen eine Entscheidung der FIS wirklich angenommen wurde? Ich kann mich an keine erinnern.
Nee, ich auch nicht.
Ich meine, mir fällt jetzt explizit auch kein, aber also ich kann mich nicht daran erinnern, dass man gedacht hat, jetzt hat die FIS ihre Entscheidung doch zurückgenommen. Nee, eigentlich war es immer so, dass die Entscheidungen, die sie getroffen haben, auch dann letztendlich nach dem Protest genauso, ja.
Ja. Also falls jemandem was anderes einfällt, worauf wir jetzt auf die Schnelle nicht kommen, gerne kommentieren, keine Frage. Aber ja, so hat man halt immer das Gefühl, ne? Das ist jetzt so, wurde jetzt so entschieden, fertig, aus, die Maus. Ja, finde ich schwierig. Es hat auch ein bisschen die Leistung der Japaner, die am Ende ja den Weltmeistertitel gewonnen haben, natürlich ganz massiv in den Schatten gestellt. Und das finde ich auch wiederum schade, denn das japanische Team hat wirklich durch die Bank abgeliefert. Die haben richtig, richtig, Also das ist eine super Mannschaft und ich denke für Olympia auch für mich zumindest im Team auf jeden Fall die Top-Favorites, keine Frage.
Ja, auf jeden Fall. Ja, leider gibt es ja dieses Jahr bei den Olympischen Spielen kein Viererteam, was ich sehr, sehr schade finde, muss ich sagen. Also wir haben ein Mixteam und ein Superteam bei den Olympischen Spielen. Finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, die Japaner hätten bei einem, aber auch bei einem Mixteam, aber generell bei einem Vierer-Männerteam ganz, ganz große Chancen auf den Olympischen. Also die haben ja wirklich Renika Ido sowieso super. Mhm. Also der springt gerade die Saison seines Lebens. Ryo Kobayashi brauchen wir gar nicht erst drüber zu reden. Aber Naito und auch Nakamura, die haben wirklich abgeliefert. Also Wahnsinn, was die für Sprünge gemacht haben. Und dann kann man nur hoffen, dass sie wirklich auch dann bei Olympia wenigstens im Einzel dann zeigen können. Weil letztendlich dürfen ja immer nur dann zwei bei Mixed und auch bei einem Superteam dabei sein. Das war wirklich sehr, sehr schade.
Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Aber auf jeden Fall super, super Leistung.
Ja, total.
Abgeliefert und richtig, richtig gut. Und total schade, dass sie da so ein bisschen hinten an gestanden haben, hinter dieser ganzen Geschichte um Dom Preutz. Sehr, sehr schade.
Ja, super schade.
Genau. Ja, auf Platz 2 die Österreicher gelandet. Auch das war jetzt eigentlich, ist keine große Überraschung gewesen. Mhm. Auch hier sehr gute Leistung. Auch wieder Stefan Embacher. Also Wahnsinn, was der für eine Saison springt.
Ja.
Auf 3 haben wir die Norweger. Natürlich allen voran. Auch hier Marius Lindwig. Klar, beim Skifliegen Marius Lindwig auch immer. Muss man immer mit vorne dabei haben.
Ja, richtig.
So, die Deutschen sind 4. geworden mit durchaus Abstand.
Mhm. Ja, das hat auch gepasst. Also die ersten 3 haben sich jetzt endlich mehr oder weniger duelliert, aber ab Platz 4 war es dann wirklich ein sehr, sehr großer Abstand. Solide Sprünge, solider Wettkampf für die Deutschen, aber man hat auch da gesehen, dass es halt egal, ob jetzt Slowenien mit dabei ist oder nicht, halt für ganz vorne reicht es halt einfach nicht. Also wir haben einmal Pius Paschke mit im zweiten Durchgang 190 Meter, das war schon zu wenig. Dann Felix Hoffmann 197,5 im ersten Durchgang. Eigentlich hat jeder, also Karl Geiger ist dann im zweiten Durchgang 200 Meter gesprungen und Philipp Raimund im ersten Durchgang 195. Also du siehst so, ein Sprung ist bei jedem einmal so ein bisschen zu wenig gewesen.
Ja,
nicht nur ein bisschen, eigentlich ein bisschen viel. Weil wenn man dann die anderen sieht mit 225, 230 oder so, dann hast du mit 200 Metern, hast du 25 Meter zu wenig einfach. Das reicht da nicht.
Nee, es reicht nicht. Das muss man dann einfach auch so akzeptieren und sagen, es hat einfach definitiv nicht gereicht. Also dieses kleine Tal, zumindest wenn wir uns Wellinger und Geiger angucken, hat damals noch, damals, das war vor
damals.
2 Wochen, ist, hat angehalten. So leider Gottes, so schade das auch ist, aber es war nun mal so. Und klar war auch, und da können wir, glaube ich, auch einen guten Übergang finden, dass damit auch sicher ist, dass Karl Geiger nicht bei den Olympischen Spielen dabei sein wird.
Ja, super schade. Mir bricht es wirklich das Herz. Aber er ist ein wirklich toller Sportsmann und akzeptiert es. Es gibt überhaupt gar kein böses Blut oder sonst irgendwas. Also er hat es wirklich so hingenommen, hat damit seinen Frieden geschlossen und finde ich echt richtig toll, weil ich gehe davon aus, ohne ihm jetzt da treten zu wollen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es seine letzten Olympischen Spiele gewesen wären. Dass er da jetzt nicht mit dabei ist. Privat würde er sich ganz bestimmt darüber geärgert haben, aber jetzt so in der Öffentlichkeit hat er wirklich echt sehr, sehr toll drauf reagiert, sehr sportlich drauf reagiert. Aber gut, ich bin auch nichts anderes von ihm gewöhnt, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Es ist halt schon ein ganz schöner Schlag gewesen, ne? Also
ja.
Das ist schon krass, vor allen Dingen, wenn sich jetzt anguckt, das ist natürlich so die Frage, woran liegt das? Nächstes Springen, Willing, 3. Platz. Bitte, was ist jetzt los? Also das wäre das Ticket gewesen. Jetzt habe ich mir so gedacht, okay, was ist jetzt das Huhn und was ist das Ei an dieser Geschichte? Hat er jetzt einfach Pech gehabt, dass dieses Ergebnis jetzt zu spät kam? Ein Wettkampf sozusagen zu spät kam? Oder ist genau die Tatsache, dass dieser Olympiadruck nicht mehr in ihm drin ist, das gewesen, was ihn jetzt so ein bisschen hat befreien lassen? Oder ist es Zufall?
Also Stefan Laie wurde ja interviewt und er hat gesagt, er glaubt, dass einfach der Druck bei Karl abgefallen ist. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, weil wenn man sich das anschaut, es ging die ganze Zeit darum, diese Olympianorm zu schaffen. Und er war sowieso in einem Formtief. Wie willst du schaffen, zweimal Top 15 oder einmal Top 8 hinzukriegen in der Phase, wo du gerade als Athlet bist und du weißt eigentlich, okay, eigentlich bin ich unter normalen Umständen gesetzt für Olympia, aber gerade hadert es. Ich krieg's nicht hin. Ja. Ich schaff's einfach nicht. Und dann heißt es, okay, gut, du hast es nicht geschafft, du darfst nicht mit. Und dann kann es einfach sein, dass er gedacht hat, gut, aber jetzt ist ja, ich will es nicht sagen, egal, aber weißt du, wie ich meine? Also es ist halt jetzt so.
Es ist jetzt, wie es ist und jetzt kann man das mal so, ja genau, jetzt ist nicht mehr dieses dauerpräsente Thema irgendwie in einem drin.
Genau, somit konnte er damit Frieden finden. Und weiß jetzt seins und hat jetzt plötzlich irgendwie, ja, also total überraschend. Er war schon nach dem ersten Durchgang Zweiter hinter Domen Preutz, wo ich gedacht habe, so,
bin ich Moment, tot bin oder ich im
jetzt,
Himmel?
Genau, bin ich jetzt irgendwie in der Zeit zurückgereist oder so? Was ist jetzt hier los? Auch das generell, die deutsche Mannschaftsstärke war einfach Wahnsinn, als ob das wieder letztes Jahr, Anfang letzten Jahres war letztendlich. Und dann habe ich noch gedacht, so, ach ja, ist ja jetzt nicht so, könnte sein, dass er es nicht so wirklich schafft im zweiten Durchgang. Und ja, dann wird er einfach Dritter. Das ist wirklich hervorragend. Und man hat ihm auch einfach angesehen, wie viel Druck von ihm trotzdem abgefallen ist, wie er geschrien hat. Also es war ja wirklich, es war wirklich herzerwärmend, muss ich sagen, ihn so zu sehen. Und auch, es sei ihm einfach zu gönnen, dass es jetzt dann doch irgendwie geklappt hat, dass irgendwie ein Knoten geplatzt ist. Er soll sich jetzt schön ausruhen in den zwei, drei Wochen, wo Olympia ist, soll Kraft tanken und dann soll er einfach gucken, dass nach Olympia so weitergeht und er sein Ding durchzieht und traue ich ihm auch wirklich zu, dass er da einfach, ja, das mit ihm dann auch noch im letzten Teil der Saison auch irgendwie noch zu rechnen ist, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, wenn er jetzt gefunden hat, wonach er gesucht hat, dann auf alle Fälle. Mhm. Gleiches gilt auch für Andreas Wellinger. Der hat ja auf einmal in Willing auch, was auch immer er gesucht hat, hat er gefunden, so wie es aussieht.
Ja. Auch sehr toll, weil das braucht er jetzt auf jeden Fall auch, um Selbstbewusstsein zu tanken für Olympia. Dass er weiß, okay, ich bin nominiert, ich habe diese Norm geschafft. Und ich habe es auch verdient, dahin zu gehen, weil ich kann mir gut vorstellen, ich meine, ich kann ja jetzt nicht in ihn reingucken, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da sehr mit sich gehadert hat, weil dann plötzlich die Ergebnisse nach seiner Nominierung einfach nicht da waren und er sich vielleicht gedacht hat, boah, puh, wie wird das wohl, wie wird mein Olympia, er ist Olympiasieger, ne? Also das Niveau ist eigentlich sehr, sehr hoch und jetzt konnte er halt wirklich sehen, okay, ich kann's und ich kann es auch gegebenenfalls bis nach Predazzo mitholen und kann da auch abliefern. Ich glaube, das hat seinem Selbstbewusstsein und seinem Selbstwert einfach sehr, sehr geholfen.
Ja. Ja, unter normalen Umständen würden wir sagen, pünktlich zu den Olympischen Spielen. Aber leider für einen von beiden doch zu spät, ne?
Ja.
Nicht unerwähnt lassen sollten wir auch auf alle Fälle Wladimir Zukrowski, finde ich. Ja. Weil der ist ja irgendwie so halb deutsches Team. Einmal Achter, einmal Elfter in Willingen geworden. Das ist schon auch wirklich stark.
Ja, der hat wirklich starke, starke Sprünge gezeigt. Also es tut ihm wirklich gut, mit der deutschen Mannschaft mitzutrainieren und damit dabei zu sein. Er ist ja wirklich integriert. Also es ist ja wirklich schön, dass sich alle mit ihm freuen. Er steht auch immer mit dabei bei der restlichen Mannschaft, wenn ein deutscher Springer unten willkommen geheißen wird, wenn gejubelt wird, ist Wladimir Zukrowski immer mit dabei. Er ist da wirklich integriert und das, man merkt halt auch einfach, dass ihm das sehr, sehr gut tut.
Ja,
bei so einer Nation einfach mitspringen zu können. Und ich liebe es einfach. Das haben wir schon oft genug thematisiert, dass es so toll ist, dass große Nationen, kleinere Nationen einfach so, ne, einpacken und sagen so, wir helfen euch jetzt mal. Toll, wirklich.
Ja, finde ich auch wirklich richtig cool. Freut uns sehr.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde sagen, wir werfen noch mal einen kleinen Blick auf die Damen. Ich würde noch mal kurz die letzten beiden Springen in Willingen, denn da hat sich auch ein bisschen was ergeben, was eventuell relevant sein dürfte für die Olympischen Spiele. Nämlich ist eine Norwegerin wieder am Start und zündet auch direkt die ersten Raketen. Irin Maria Kvandal, zweimal Tagessieg geholt nach langer Verletzungspause.
Ja, das hat dich am meisten gefreut.
Ja.
Dass der Name wieder ganz oben steht. Also sonst total, passt das mit deiner, ne? Diagnose. Mit deiner Prognose passt das sonst nämlich nicht so, ja, ganz.
Also ich habe ja immer gesagt, sie hat wirklich was drauf. Ich meine, Nika, ja, Priots musst du auch erstmal schlagen, ne? Das ist ja auch nicht so leicht, aber es hat tatsächlich funktioniert. Und ich, also das wird richtig spannend bei den Frauen, das muss man einfach sagen.
Ja, ist so. Da kannst du auch noch nicht sagen, die wird jetzt Olympiasiegerin. Das kannst du bei den Männern gegebenenfalls schon sagen, aber bei den Frauen auf gar keinen Fall. Ja. Da kommen so viele in Frage. Und das macht es halt auch einfach echt richtig spannend. Und da muss man auch wieder sagen, hey, Leute, schaut euch das Frauenskispringen an. Das ist wirklich sehr, 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 sehr spannend. Also, wird toll.
Total, total. Und auch die Japanerin Maruyama ist auch wieder, also oder immer noch ganz vorne mit dabei. Wir haben auch mit Agnes Reisch und Selina Freitag immer noch zwei deutsche Athletinnen, die ganz vorne mit dabei sind. Also das wird wirklich super, super aufregend und spannend werden in diesem Jahr. Und es könnte fast sogar ein bisschen spannender werden wie bei den Herren, wie du gerade schon gesagt hast. Ja. Wirklich genial. Glaube ich auch.
Ja, ist echt toll. Deswegen, also man hat wirklich sehr, sehr viel Bock auf Olympia, weil man sollte wirklich die Frauenwettkämpfe sich wirklich anschauen. Also würde mal sagen, unsere Empfehlung, nicht nur die Männerwettkämpfe anschauen, sondern wirklich auch den Frauen die Chance geben. Die haben leider nur zwei Einzelwettkämpfe und ein Mixed-Team. Die werden kein Superteam haben wie die Männer, das, was sehr, sehr schade ist. Aber ich glaube, die Wettbewerbe werden sehr, sehr interessant werden, vor allem die Einzelwettbewerbe. Also Leute, nicht nur die Männer anschauen, sondern schaut euch definitiv die Frauen auch an.
Genau, und auch auf das Mix bin ich sehr gespannt.
Oh ja, oh ja. Das ist halt auch so. Da kannst du auch nicht genau sagen, wer da jetzt gewinnen könnte. Es gibt auch da sehr, sehr viele Nationen, die vorne dabei sein können.
Es können die Japaner sein.
Ja.
JapanerInnen sein. Es könnte natürlich auch wieder mal Familie Priot sein. Richtig. Keine Frage. Aber auch Norwegen mit Kvanal und Lindvik gerade sehr gut dabei. Ich würde auch Agnes Reisch und Raimund oder Hoffmann beziehungsweise Selina Freitag, wobei ich gerade momentan so ein bisschen meine Tendenz mehr so Agnes Reisch geht, auch ganz vorne mit dabei. Also da bin ich echt gespannt.
Ja, das werden sehr, sehr spannende Wettkämpfe. Also wir können uns da wirklich auf was echt Tolles freuen. Es geht ja auch jetzt schon wirklich bald los. Am Samstag, den 7. Februar, geht es auch schon mit den Frauen, mit dem Fraueneinzel auf der kleinen Schanze los. Also Leute, in den Kalender eintragen.
Genau, ihr wisst Bescheid.
Ja.
Dieses Mal kann man richtig was verpassen, wenn man sich es nicht anschaut.
Ja, definitiv.
Genau. Das kann man. Und alle, die arbeiten müssen zwischendurch, das ist ja immer so der Nachteil, ja, die müssen nachgucken.
Ja,
so
genau.
Wie ich. Und die dürfen sich nicht spoilern lassen. Nee,
am besten nicht. Nee, also wir können uns wirklich freuen. Und ich glaube, wir freuen uns auch schon beide sehr, das letztendlich dann wieder Revue passieren zu lassen. Das, was wir uns jetzt denken, wird vielleicht dann ganz anders kommen, als wir es uns jetzt denken. Und ich finde es dann immer super spannend, auch nochmal das ganze Revue passieren zu lassen, danach Olympia.
Ja.
Was so alles so passiert ist.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf. So, haben wir noch was zu erzählen oder haben wir alles berichtet, was es zu berichten gab?
Nur noch, dass letztendlich auch nicht nur ein Karl Geiger bei den Deutschen nicht bei Olympia mit dabei ist, sondern bei den Polen ist auch ein Piotr Żyła und ein David Kubacki nicht mit dabei, was heftig ist. Und auch bei den Österreichern ein Manuel Fettner es nicht leider zu seinen letzten Olympischen Spielen geschafft hat. Also man merkt so, dadurch, dass auch nur vier Männer mit zu Olympia dürfen, ist das wirklich, also manche hadern da wirklich, erstens mal die Nominierung, also diese Qualifikation zu schaffen, aber bei den Österreichern haben wir ja schon mal gesagt, wie wollen die vier Personen bei 10, die zur Wahl stehen, für wen wollen die sich bitte entscheiden? Also ich finde es dieses Mal wirklich heftig, wie viele namhafte Springer zu Hause bleiben müssen, muss ich sagen.
Ja, stimmt. Das ist echt krass, ne?
Ja, also es ist heftig.
Dafür darf aber Kamils doch die Fahne tragen der polnischen Delegation. Das finde ich auch schön.
Ja, das ist sehr, sehr schön. Das ist ein schöner Abschluss für ihn.
Ja, das hat er auch verdient und ich finde es auch richtig cool, wie er jetzt so seine Abschlusstour in Anführungsstrichen macht und überall in jeder Station wirklich ganz herzlich auch verabschiedet wird. Ja. Das freut mich sehr.
Ja, das stimmt. Das ist Ski Jumping Family. Das muss man einfach sagen. Das ist wirklich toll.
Es ist viel, viel Rumors in der Family, aber da halten wir doch am Ende alle wieder zusammen.
Aber sowas von. Ja, also ja, wir können uns auf jeden Fall freuen auf ganz, ganz viel spannende Wettkämpfe und ja, wir werden uns auf jeden Fall, wie gesagt, danach nochmal treffen.
Genau.
Wir alle. Und dann werdet ihr unseren Rückblick hören. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf.
So machen wir das.
Dann macht's sehr gut, schön. Viel Spaß.
Genau, bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.